Wir wissen, dass Gloria absolut vorsichtig und umsichtig agiert. Sie wird also kaum noch wahrgenommen. Wir dürfen ja in einigen Wäldern tatsächlich auch gar keine Fotofallen aufstellen. Ich weiß von Jägern intern, dass auch Videos eben in der Jägerbewegung laufen, die zeigen, wo Gloria unterwegs ist. Aber wir wissen es kaum noch. Wir müssen dort also tatsächlich diese Informationen auch von anderer Seite.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer fehlenden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, liebe Freunde des Wolfspodcastes, die heutige Folge 32 ist wirklich eine ganz besondere, eine emotionale und wahrscheinlich eine, ja, kann man das so sagen, eine Gänsehautfolge. So würde ich es fast bezeichnen. Es geht um Deutschlands bekannteste Wölfin. Ihr kennt sie alle. Es geht heute um Gloria. Herzliche Grüße also erst einmal nach Berlin. Liebe Sabine, bist du ready?
Ja, ich bin ready und ich habe jetzt ganz viel Appetit auf mehr, lieber Thomas. Und hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ja, Gloria lebt am Niederrhein. Und wir alle haben von Gloria schon so viel gehört. Es war so viel in den Medien berichtet worden über diese Wölfin. Und auch ich hatte ja einmal formuliert, dass ein Wolf niemals von Fahrlässigkeit, niemals von Bequemlichkeit, von Leichtsinnigkeit, von Sorg und Achtlosigkeit oder gar von fehlender Expertise profitieren darf. Aber ich will nicht vorgreifen. Wir wollen also in dieser Folge Ihre Geschichte erzählen, von Anfang an bis heute. Recherchiert und zusammengetragen von den Arbeitsgruppen des NABUs im Wolfsterritorium Schermbeck-Dämmerwald. Das sind die NABU-Organisationen aus Borken, Bottrop und Wesel. Zusammen vertreten sie die Interessen von immerhin rund 12.000 Mitgliedern. Das ist wirklich eine beachtliche Zahl und ja, ich glaube, damit zählen sie deutschlandweit zur Avantgarde. Wir werden also eintauchen in Glorias Leben mit Martin Frenk, Vorsitzender vom NABU-Kreisverband Borken. Herzlich willkommen, lieber Martin, und danke, dass du dir heute für uns ganz viel Zeit nimmst.
Ja, hallo an euch beide und an Sabine zurück, weil wir hatten ja schon das Vergnügen mit dem Wolf in den Medien in der Folge 17. Und ja, ich freue mich, dass ich heute auch wieder mit dabei sein kann und heute mal über unsere Wölfin Gloria von Wesel besprechen kann.
Ja, die hält uns ja alle ganz schön in Schach. Hallo und herzlich willkommen auch von mir erstmal, lieber Martin. Toll, dass du wieder dabei bist. Die Folge der Wolf in den Medien, die hat ja für viel Wirbel gesorgt und auch ich habe sie mir sicherlich 2-3 Mal angehört, weil ich auch immer wieder das faszinierend finde, was ihr da alles zusammengetragen habt. Und heute wird es wieder so sein, dass wir von euren Recherchen, von eurer Arbeit profitieren dürfen. Es wird also richtig spannend, hat Thomas schon gesagt, emotional und voller Überraschungen und Erkenntnisse sein, was wir heute hören. Martin, ihr lebt ja seit vielen Jahren ganz in der Nähe von Glorias Revier, in einem einzigen, kann man ja sagen, auf und ab der Gefühle und aktuell wieder mit jeder Menge Schlagzeilen. Lass uns doch erstmal ganz kurz, bevor wir anfangen, erzählen, wer ist Gloria und warum ist sie so besonders?
Ja, Gloria ist die erste territoriale oder residente Wölfin in Nordrhein-Westfalen. Sie ist jetzt 7 bis 8 Jahre alt, das heißt also sicherlich für eine Wölfin schon eher im fortgeschrittenen Alter. Die meisten Wölfe in Deutschland haben nur 3 Jahre Überlebenszeit. Das heißt also mit 7 oder 8 können wir dann sagen, sie ist vielleicht noch keine Oma, aber sie ist zumindest im sehr fortgeschrittenen Alter. Mhm. Die älteste bekannte Wölfin in Deutschland ist Einauge, die 12 Jahre alt wurde und 42 Welpen geboren hat. Da verweise ich nochmal auf die Wolfsaga von Sebastian Körner. Der hat nämlich über Einauge und über Sunny berichtet. Das sind nämlich die beiden Feen, die letztendlich die Population in ganz Deutschland repräsentieren. Mhm. Das ist da natürlich schon etwas Besonderes. Einauge ist 2013 tot aufgefunden worden. Die hat sich vermutlich in einer Revierauseinandersetzung befunden. Das Interessante an den beiden Wölfen Einauge und Sunny ist, die sind besendet. Das heißt also, man konnte dort genau nachvollziehen, wo sie gewesen sind. Das haben wir bei Gloria nicht. Trotzdem ist sie deswegen auch besonders, weil sie auch durch häufige Risstätigkeiten am Niederrhein vorkommt. Und wir wollen heute eben auch über die Ursache und die Wirkung dieser Risstätigkeiten aufklären, weil manchmal hat es dafür eben auch sehr, sehr wichtige Gründe. Dass sie so alt geworden ist, zeigt, dass sie eben sehr, sehr vorsichtig ist, sehr erfahren ist und sehr umsichtig agiert. Das heißt also, die läuft vor kein Auto und sie ist dann immer auch vor den Jägern in Acht. Und sie ist eben auch eine ganz tolle Mutter. Das werden wir im Laufe der Folge eben auch nochmal hören. Gloria hat nachweislich 4 Würfe und jetzt in 2024 wahrscheinlich noch einen. Der ist schon gesichtet, ist aber noch unbestätigt. Sie lebt selber in einem sehr wildreichen Revier mit ausreichend Versteckmöglichkeiten und von daher ist sie eben dort sehr, sehr bekannt geworden. Über den Namen Gloria werden wir eben in der späteren Abfolge auch noch etwas sagen.
Ganz kurz noch ein Blick aktuell in euer Wolfsterritorium Schermbeck. Was ist da aktuell los, bevor wir dann wirklich eintauchen in ihr Leben und wie es begann?
Ja, also im aktuellen Wolfsterritorium in Schermbeck ist es jetzt so, dass aktuell versucht wird, wieder im Rahmen eines Schnellabschlussverfahrens die Wölfin eben aus dem Rudel herauszunehmen und sie eben zu schießen. Da gibt es eine Anfrage des Kreises Wesel, der beantragt hat, eben dieses nochmal ausdrücklich zu prüfen. Und der Minister hat eben dieses Prüfungsverfahren an das LANUF weitergegeben. LANUF ist das Landesamt für Naturschutz und Umweltschutz und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen und der betreut die Wölfe fachlich. Diese Anfrage ist gestellt, aber es ist bisher noch nicht beantwortet.
Ja, Martin, ich würde gerne zurückgehen in die Zeit vor 2018, wo ja Glorias Geschichte eigentlich begann.
Genau. Gloria ist vermutlich 2016 oder 2017 in der Lüneburger Heide, also mehr aus deiner Region, geboren worden. Sie ist also jetzt 7 bis 8 Jahre alt und sie stammt eben aus dem Territorium Schneverdingen. Das, was bei ihr ein wenig besonders ist, ist, sie hat den sogenannten Haplotyp 2, 02. Das ist in Deutschland eher selten. Hauptsächlich haben wir den Haplotyp HW01. Es gibt ja immer irgendwelche Ursprünge und der genetische Austausch ist ja immer sehr wichtig. Wenn man sich also nur innerhalb eines Haplotypes bewegt, dann ist die Gefahr, dass die Wölfe dann auch krank sind oder eben genetische Schäden haben, deutlich größer.
Das heißt, man kann sagen, Gloria hat frisches Blut reingebracht.
Ganz genau. Die stammt eben aus diesem Territorium Schneverdingen und deswegen eben auch besonders für unsere Region. Das ist sehr, sehr gut.
Martin, wir müssen mal einen Blick auf die Wanderroute von Gloria nehmen. Du hast das ja schon angedeutet aus dem Raum Schneverdingen, also bei mir hier ganz in der Nähe. Gloria erinnert mich ja immer an den Wolf aus Schleswig-Holstein. Du wirst ihn auch kennen, den GW924M, der unglaubliche Wanderungen alleine in Schleswig-Holstein gemacht hat, unglaublich viel Straßen durchquert hat. Und wer mal jetzt die Lüneburger Heide auf der Karte aufruft und dann eine Linie rüber nach Schermbeck zieht, was die Wölfin alleine geleistet hat, bis sie in Schermbeck angekommen ist, ist wirklich unglaublich eigentlich. Ein wahres Wunder, wenn du mich fragst.
Ja, das sind 307 Kilometer. Wenn man die mit dem Auto fahren würde, dauert das 3 Stunden und 16 Minuten. Und das kann man bei Google Maps nachfragen. Wir wissen natürlich nicht genau, ob sie von Schneverdingen nun direkt nach Schermbeck gelaufen ist. Da sie 2016 oder 2017 geboren ist, wissen wir natürlich jetzt nicht genau, wie schnell und wie viel sie gelaufen ist. Man weiß aber ganz allgemein, dass Wölfe bis zu 70 Kilometer am Tag zurücklegen können. Das heißt also, theoretisch hätte sie in ungefähr 5 Tagen von Schneverdingen bis Schermbeck laufen können. Ganz grundsätzlich sind Wölfe eben wandernde Tierarten und sie verlassen entweder nach dem ersten oder nach dem zweiten Lebensjahr die Ursprungsfamilie, also das Rudel, und machen sich dann halt auf die Suche. Und dabei ist natürlich das wichtigste Argument ein gutes Revier. Revier zu finden, ein gutes Territorium, wo ausreichend Nahrung da ist, wo man ausreichende Versteckmöglichkeiten hat. Und das zweite Kriterium ist eben dann auch einen Partner zu finden. Und da wir wissen, dass die Ausbreitung aus dem Osten kam, war eben Gloria für uns die erste, der erste Wolf, der hier dann einfach verblieben ist. Den ersten Nachweis gibt es am 16. Juni 2018 durch Kot- und Urinproben. Das heißt also, wir wissen natürlich nicht, ob sie schon früher da gewesen ist. Das kann natürlich auch schon zum Anfang des Jahres gewesen sein, weil nicht jede Kot- und Urinprobe wird gefunden. Und da wir bisher bei uns keine territorialen Wölfe hatten, ist dort natürlich auch nicht unbedingt danach gesucht worden. Nur man hat dann eben am 16. Juni 18 den ersten Nachweis erbracht und wusste, Gloria hält sich hier auf. Und wir haben eben, als sie angekommen ist, eben auch festgestellt, dass der erste nachweisliche Wildtierriss im Juli 2018 war. Das okay. heißt also, das passt dann eben auch, wenn man sagt, der erste Nachweis durch Kot- und Urinspuren im Juni. Und im Juli haben wir den ersten bekannten Wildriss, dass sie dort dann auch geblieben ist und nicht durchgewandert mhm. ist. Und wir haben den ersten genetisch individualisierbaren Nutztierriss im August mhm. des Jahres gehabt. Okay. Also das ist natürlich dann für uns dann nicht ganz so gut gewesen, weil mhm. man dann sagen muss, Nutztierrisse machen natürlich in der Bevölkerung auch immer ein Problem.
Ja, war sie denn bei den Menschen willkommen, als sie da angekommen ist? Haben die sich gefreut, dass da jetzt ein Wolf ist?
Ganz grundsätzlich ist es so, das haben wir ja auch bei unserer ersten Folge gehabt, dass die Menschen den Wölfen eigentlich nicht negativ gegenüberstehen und die meisten sich darüber freuen, dass der Wolf eben wieder zur Ökologie auch in unserer Region gehört. Und er hat ja auch sehr, sehr wichtige Aufgaben. Wenn wir uns das Gebiet angucken, Schermbeck liegt in einer ländlichen Gegend, liegt zwar ganz nah am Ruhrgebiet, ist aber extrem ländlich, hat wildreiche Wälder und für Wölfe eben ausreichend Versteckmöglichkeiten. Im Osten, im Süden und im Westen sind drei Autobahnen und dann gibt es noch den Fluss, die Lippe. Ist kein ganz großer Fluss, aber hat für uns eben auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und daneben ist noch der Wesel-Dattel-Kanal. Und das waren eben die Grenzen, in der sich Gloria in den ersten Jahren bewegt hat.
Was unsere Zuhörer sicherlich ganz sehr interessieren wird, ist, wie kam Gloria zu ihrem Namen?
Ja, zu dem Namen kam sie, weil der Landrat ihr diesen Namen gegeben hat. Also der hat sich tatsächlich auch in der Presse gefreut darüber, dass es jetzt einen Wolf in unserer Region gab. Er hat dann gesagt, jetzt dieser Name mit GW, das kann ich mir nicht merken. Ich gebe ihr den Namen Gloria. Und da sie eben im Kreis Wesel lebte, hat man dann gesagt, das ist Gloria von Wesel und hat dadurch natürlich auch sofort einen prominenten Namen bekommen. Das, was mir nochmal wichtig ist, ist, wenn wir davon sprechen, dass sie hierher gekommen ist und hier geblieben ist, hat das natürlich auch historische Gründe. Wenn wir zurückgucken in diese Region, dann hat die auch, bevor die Wölfe ausgerottet worden sind, einen großen Wolfsbestand gehabt. Mhm. Also die Region, in der Gloria jetzt lebt, war seit dem frühen 19. Jahrhundert schon bekannt für Wölfe.
Okay.
Und wenn wir in alte Karten schauen, dann wird diese Region ganz oft als Wolfsnest bezeichnet.
So.
Heißt also, hier gab es sehr, sehr viele Wölfe. Wenn wir uns angucken, wann der letzte Wolf am Niederrhein getötet worden ist, das war am 26. September 1826. Und ich lese da mal kurz was vor. Da heißt es in den historischen Büchern, bei dieser Jagd wurde im Hümpserwald ein Wolf gesehen und angeschossen. Er entkam jedoch über die Lippe. Am gleichen Tag wurde er in der benachbarten Bürgermeisterei Alt-Schermbeck getroffen. Er durchbrach die Linie der Treiber und konnte die Waldung bei Lembeck erreichen, wo er von den dort aufgestellten Schützen erlegt wurde. Danach kam die befreiende Nachricht, der Wolf ist tot. Er war nun ausgerottet. Kann man also in den neuen Ruhr- und Rheinzeitung aus 2010 konnte man das eben lesen. Mhm. Die Spuren sind eben nicht nur durch diese letzte Wolfstötung, sondern die Spuren der historischen Wolfsjagd findet man auch noch heute in der Region. Beispielsweise das Rathaus in der kleinen Gemeinde Hüngse. Da hängt ein Netz noch aus dem 16. oder 17. Jahrhundert.
Mhm. Mit dem man Wölfe gefangen hat.
mit dem man die Wölfe gefangen hat. Also die, das war ein Riesennetz. Und das, was ich immer noch ein bisschen irritierend finde, der Text, der dazu steht, wird also immer noch sehr, sehr positiv dargestellt, dass man eben mit diesem Netz den letzten Wolf ausgerottet hat.
Man sieht also, dass die Spannungen zwischen Menschen und Wölfen tatsächlich schon immer bestanden haben, offenbar.
Das ist so, nur das war natürlich eine andere Zeit. Also wenn wir damals gucken, war ja tatsächlich der Wolf auch in Teilen Nahrungskonkurrent. Das ist er ja nun heute tatsächlich gar nicht mehr. Wenn wir auch mal gucken in die Wappen, also beispielsweise im Walen von Galen, das ist also ein Ortsteil von Schermbeck oder in Bottrop oder in Bottrop-Kirchhellen, da finden wir sogenannte Wolfsangeln. Jeder weiß natürlich nicht, was Wolfangeln sind. Das ist ein eisengeschmiedeter Widerhaken und die hat man mit Köder bestückt und dann in die Bäume gehängt. Ist der Wolf musste dann hochspringen, um den Köder zu fassen und wurde eben damit ganz häufig wie ein Fisch an der Angelhake dann dadurch getötet oder eben schwer verletzt. Diese Wolfsangeln zeigen so ein bisschen die Wehrhaftigkeit. Ich habe auch noch mal in die Bücher geguckt, weil wir haben ja hier die Grenzregion zwischen Niederrhein und Westfalen. In Westfalen hat die Ausrottung noch ein bisschen länger gedauert. Da ist also der letzte Wolf am 19. Januar 1835 in Herbern, das ist in der Nähe von Ascheberg, ausgerottet worden.
Man kann also festhalten, dass die Region also immer schon sehr gut geeignet ist für ein Wolfsrudel, sich dort anzusiedeln oder auch mehrere wahrscheinlich dann in der Vergangenheit. Und dass es dort aber auch immer schon, so wie heute auch, aus den Gründen, die du genannt hast, nämlich weil es eben halt Nahrungskonkurrenten waren, zu Spannungen kam zwischen den Menschen und den Wölfen. Also im Prinzip ein ähnliches Bild wie heute. Wie war denn Glorias Leben in der ersten Zeit im neuen und im ersten eigenen Revier? Ich stelle mir das bestimmt auch für eine junge Wölfin sehr, sehr spannend und sehr abenteuerlich vor.
Ja, also man muss sich vorstellen, Gloria hatte sich irgendwann entschieden, diesen Bereich als Territorium zu nutzen. Das Problem war nur, es gab keinen Rüden. Das heißt also, in den ersten Jahren war sie tatsächlich einsam unterwegs und musste dann eben die Jagd völlig alleine darstellen und traf dort eben auf völlig unvorbereitete Tierhalter. Das heißt also, wir haben bei uns ganz typisch Schafe, wo es einen Schutz gibt, dass die Schafe nicht weglaufen, also nicht ausreißen können. Aber es gibt keinen Schutz, der die Schafe davor beschützt, dass dort Wölfe da sind. Also einen Herdenschutz gab es überhaupt nicht. Und diese unvorbereitete Situation der Tierhaltung hat eben dazu geführt, dass Gloria sehr schnell gemerkt hat, dass es eben auch in besonderen Fällen die Möglichkeit gibt, Nutztiere eben als Nahrung wahrzunehmen. Das ist natürlich immer eine Situation, die man von vornherein hätte vermeiden können. Man muss natürlich ganz einfach sagen, die Nutztierhalter selber waren Wölfe nicht gewohnt. Und nach fast 200 Jahren der Ausrottung der Wölfe muss man den Haltern erstmal zugestehen, dass sie nicht vorbereitet waren. Das muss man vielleicht in den ersten Jahren auch als Entschuldigung für die schlechten Zäune gelten lassen. Aber das hätte natürlich nicht so bleiben dürfen. Wenn ich weiß, dass tatsächlich Wölfe in der Gegend sind, dann muss ich mein Eigentum, nämlich die Schafe, auch schützen. Und das werden wir im Laufe der Folge nochmal hören, dass es eigentlich viel zu wenig passiert. Man kann nicht absolut vor Wölfen schützen, aber man kann natürlich wolfsabweisend schützen. Und dazu gibt es nun eine sehr, sehr gute Beratung durch die Landwirtschaftskammer, eben auch für Hobbyhalter. Mittlerweile bezahlt ja das Land Nordrhein-Westfalen den kompletten Ausbau der Zäune, zahlt sogar die Herdenschutzhunde. Und deswegen muss man eben sagen, dass die Weidetierhalter für dieses Ausprobieren, für dieses Training von Gloria eine große Mitverantwortung
tragen. Hätte es denn diese Fördermöglichkeiten von Herdenschutz und Herdenschutzhunden auch schon damals gegeben, als Gloria bei euch eingezogen ist?
Am Anfang noch nicht. Das hat natürlich gedauert, bis die ersten Nutztiere da waren. Aber das ist relativ schnell gegangen, dass das Land erkannt hat, wir haben hier Wölfe und die Wölfe sind da und bleiben. dann hat man relativ schnell dort auch entsprechende Möglichkeiten geschaffen, dass Herdenschutzmaßnahmen gefördert werden konnten.
Ich würde auch sagen, dass sie sich nicht spezialisiert hat auf Weidetiere, sondern Wölfe sind natürlich Opportunisten, da sind wir Menschen auch, sondern sie ist sehr früh auf Weidetiere konditioniert worden. Sie hat es eben, Martin hat es ja schon angedeutet, sehr leicht vorgefunden. Ich erinnere mich, ich war damals, ich glaube, das ist jetzt 3 Jahre her, auch vor Ort, weil ein Schäfer da vor Ort massive Probleme mit Gloria hatte. Ich habe dann eine Nachtwache gemacht, aber an der Nacht ist an der Weide auch nichts passiert, aber in der Nachbarweide des gleichen Schäfers. Ja, da haben wir uns natürlich alle angeguckt.
Das gibt's nicht.
Es war ein riesen Lernprozess da vor Ort. Ich glaube, da wird Martin auch noch drauf eingehen. Und er ist eben manchmal ein bisschen zähflüssig, jemand, das alles annimmt. Und Gloria ist, glaube ich, auch eben auf das getroffen, was wir überall in Deutschland haben, nämlich eine Tierhaltung erst einmal mit dem geringmöglichsten Aufwand. Das heißt, Weidetiere haben da gestanden und sind vor allen Dingen am Weglaufen gehindert worden. Und dieses Umdenken, dass du jetzt auch gegen außen schützen musst, das hat aus meiner Sicht da in der Region sehr, sehr lange gedauert und hat die Gesamtentwicklung sehr nachteilig beeinflusst.
Ja, ja, und ich sagte ja schon, wir müssen dann eben die Entwicklung von Gloria eben auch in Ursache und Wirkung tatsächlich unterteilen. Und das, was du auch gerade nochmal angedeutet hast, schlechte Zäune sind eben Trainingsgeräte für intelligente Wölfe. Und Gloria ist sehr intelligent. Und man hätte Gloria sofort darauf konditionieren müssen, dass Schafe und Zäune wehtun. Das ist ja ein bisschen plastisch dargestellt, aber so wie du es auch gesagt hast, Wölfe sind Opportunisten. Das heißt also, die probieren erstmal, ist irgendwie was los mit dem Zaun, kann ich da drunter herkriechen? Wenn die dann sofort mit 4000 Wolf Volt einen Schlag bekommt, dann hätte sie wahrscheinlich gelernt, Zäune tun weh und die Nahrung, die dahinter ist, ist eben nicht leicht zu bekommen. Man hat eben es drauf ankommen lassen und dadurch war immer mal wieder ein Nutztier dabei. Aber das, was Thomas auch schon gesagt hat, sie hat relativ wenige Nutztiere.
Ja, genutzt. Sag mal, also, wie viele waren das denn zu der Zeit ungefähr? Wie viele
also gehen wir da haben auf das 2018 hat, gab es 18 Wolfsrisse, die auf Gloria zurückzuführen waren und 2019 auch 18. Und das ist danach auch so weitergegangen. Das heißt also, nur zu ganz bestimmten Zeiten hat sie das genutzt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wenn Wildtiere eben leichter zu bekommen sind, wenn beispielsweise Rehwild noch sehr, sehr jung ist, sind die natürlich für einen Wolf sehr viel leichter zu bekommen. Und wenn wir dann im Herbst sind, sind die jungen Rehe und die jungen Wildschweine schon älter und sind eben nicht mehr so leicht greifbar. Und wenn ich dann an sehr leichten zu überwindenden Zäunen vorbeikomme, wo ich im Prinzip mal eben mit einem Fuß drüber steigen muss, um da reinzugehen, oder ich muss ein bisschen Sand wegmachen und kann den dann untergraben, dann ist es natürlich auch einfach für einen Wolf, das als Nahrung dann zu ermöglichen. Das ist eben das große Problem. Ich will da auch mal auf die Wissenschaft gehen. Es gibt also ein wunderbares Buch von Ilka Reinhardt zur evidenzbasierten Wildtiermanagement. Dort sagt sie in Punkt 9, die Wissenschaft sagt, hat die Erfahrung in Deutschland gezeigt, dass am Anfang der Schadenskette häufig ungeschützte und nicht ausreichend geschützte Schafe stehen. Es ist davon auszugehen, dass ein Wolf mit jeder erfolgreichen Übergriff darin bestärkt wird, dies erneut zu versuchen. Solche Schafe sind eine viel einfachere Beute als flinke Rehe und wehrhafte Wildschweine und Hirsche. In der Regel versuchen Wölfe, Hindernisse durch Unterkriechen, Untergraben zu überwinden. Sie können das Überspringen jedoch lernen, zum Beispiel an nicht elektrischen Zäunen oder an nicht korrekt aufgestellten Elektrozäunen. Mhm. Das heißt also, Ilka Reinhardt sagt ganz klar, diese Lerneffekte sorgen dafür, dass ich ein Tier darauf konditioniere. Mhm. Das ist natürlich eine Situation, mit der man sich beschäftigen muss. Und die Wissenschaft sagt eben auch, dass ich später dafür sorgen kann, dass ich diese Konditionierung auch wieder ein wenig zurückfahren kann. Dennoch, darüber haben wir ja schon gesprochen, Glory hat auch in der Zeit immer nur Nutzrisse von 1-1,5% gehabt.
Martin, hat sich aber trotzdem bei euch sehr schnell eine Front aus Gegnern gegen Gloria aufgebaut. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wer Es ist Teilnehmer dieser Front gegen Gloria gewesen von Anfang an. Und welche Rolle haben Medien und Politik gespielt?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt gerade im Bereich Schermbeck gibt es ein Gallener Bürgerforum. Dieses Gallener Bürgerforum ist 2017 gegründet worden als Bürgerinitiative und man wollte gemeinsam gegen einen Giftmüllskandal, da waren nämlich Ölpellets irgendwo abgelegt worden, am Gallener Mühlenberg angehen. Und das Gallener Bürgerforum wird eben getragen von verschiedenen Vereinen, vom Schützenverein, das haben wir ja bei uns sehr stark in der Umgebung, von den Ortsverbänden der Parteien, der CDU, der FDP und der SPD, vom Heimatverein, vom Reiterverein Lipperbruch, vom TUS Schermbeck, vom Umweltschutzverein sowie vom VDK. Und einige der hier handelnden Personen kennen wir schon als langjährige Wolfsgegner. 2018, 2019 hat sich im Gallener Bürgerforum eine Arbeitsgemeinschaft Wolf gebildet. Die Wolfsgegner waren dadurch natürlich durch dieses Gallener Bürgerforum schon extrem gut vernetzt. Die Menschen konnten eben mit den Medien dann arbeiten, weil wenn dort Parteien mit drin sind, wird dort natürlich auch sofort angenommen, dass dort sehr sachlich gehandelt wird. Das haben wir aber nicht so gesehen. Es wurde also eine sehr fantasievolle Anti-Wolfsarbeit betrieben. Und diejenigen, die im Naturschutz tätig sind, nennen eben das Gallener Bürgerforum ganz häufig eben das Gallener Märchenforum. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man mit einer gut vernetzten Gruppe beschäftigt sein muss, die eben auch Fake News verteilt und wir dann versuchen müssen, sachlich gegen diese Situation anzugehen. Die AG Wolf hat sich dann sofort auch mit den Tierhaltern eben zusammengeschlossen. Die beraten die Tierhalter und das Problem ist, dass das Gallener Bürgerforum häufig sogar noch vor den Rissgutachtern des Planungs da ist und das bietet natürlich sehr häufig entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt also, wenn dort irgendwelche Fehler drin sind, können die dann vorher noch beseitigt werden und dann gibt es eben nicht immer eine ganz objektive Aufnahme. Du hattest mich eben auch gefragt, was macht denn die Presse damit? Es gibt also dort eine Lokaljournalistin in Gahlen, nennen wir sie mal Carla Kolumna, die dort als freie Journalistin tätig ist. Sie war vorher eben bei der NRZ beschäftigt und hat dadurch natürlich auch exzellente Kontakte noch zu der Lokalpresse und hat eben dann im Sinne des Gallener Bürgerforums dort Pressearbeit betrieben, eben nicht immer faktenbasiert, sondern sehr stark auf der emotionalen Ebene. Und durch diese guten Kontakte sind natürlich sehr, sehr viele dieser Berichte, die eben in Schermbeck Online, so heißt das Medium, berichtet worden sind, eben auch von der lokalen Presse übernommen worden. So ist es eben ganz häufig zu einer Tendenz, Anti-Wolfs-Berichterstattung geworden. Das war tatsächlich eine Front, gegen die wir dann arbeiten müssen. Und dieses Gallener Bürgerforum ist tatsächlich auch sehr, sehr stark unterwegs und durch diese Vernetzungsstrukturen in der Zeitung war es für uns sehr lange Zeit schwierig, dort einen sachlichen Kontext in dieser Angelegenheit zu finden.
Aber trotzdem ging das Leben von Gloria weiter. Nach den ersten beiden Jahren, wo sie mehr oder weniger alleine dort war in ihrem Wolfsterritorium, ging es ja nach zwei Jahren der Einsamkeit weiter. Sie hat dann endlich einen Partner gefunden und mit ihm eine Familie gegründet. Wer war das denn?
Ja, das war tatsächlich ihr Bruder.
Der ist also nachgekommen, also, oder was?
Der ist nachgekommen.
Das gibt's nicht.
Ein Bruder wirkt natürlich für uns erstmal etwas seltsam. Inzest ist ja bei uns sehr verpönt. Wir müssen aber ganz deutlich sagen, die Geschwisterverpaarung ist bei Wölfen auch weiterhin selten. Aber wenn es eben einen Mangel an geeigneten Sexualpartnern gibt, dann ist ein einmaliger Inzest in der Regel ohne große Auswirkungen und hat eben keine Auswirkung auf die Gesundung der Nachkommen. Mhm. Also der Vollbruder GW 1587M ist am 1.4.2020 nachgewiesen worden. Er ist eben mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Würfen 2020 und 2021 der Vater. Damals sind die noch nicht alle individualisiert worden. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er der Vater ist. 2022 gibt es eine sichere Individualisierung. Er ist in jedem Fall der Vater für den Wurf in 22.
Aber der hat keinen Namen bekommen, ne?
Der hat keinen Namen bekommen, nein. Das ist tatsächlich bei keinem anderen Wolf in unserer Region passiert, sondern nur bei Gloria von Wesel, die weiterhin eben doch dort aktiv ist. Also die beiden haben insgesamt 9 Welpen gehabt. Der Vollbruder, mit dem sie sich verpartnert hat, da gibt es den letzten Nachweis am 30. Januar 2022. Danach gilt er als verschollen. Und verschollen bedeutet für uns in der Regel eben, dass er, weil Wölfe normalerweise ihr ganzes Leben lang zusammenbleiben, dass er abgeschossen worden ist. Also diese Idee davon, dass ein Wolfspartner, wenn die Jungen noch da sind, die Frau verlässt, das gibt es eben bei den Wölfen in der Regel nicht. Ich denke mal, Thomas, das kannst du auch bestätigen. Die sind dort sehr treu, außer sie werden von einem anderen Wolf verjagt. Und da gibt es also nicht die Idee davon, ich habe jetzt Jungen, ich mache mich mal wieder auf den Weg und suche mir was anderes. Von daher ist eben Gloria 2022 bereits mit den hungrigen Wölfen allein gewesen. Und das hat eben auch Auswirkungen gehabt auf die Risszahlen später. Aber darauf kommen wir noch.
Dann lass uns jetzt kurz über die einzelnen Welpen sprechen. Mir persönlich ist eine Geschichte besonders haften geblieben, und zwar war das das Shampoo-Wölfchen. Und ich glaube, die Geschichte musst du bitte zuerst erzählen.
Okay, also aus dem Wurf 2022 ist das sogenannte Shampoo-Wölfchen GW2307F entstanden. Das Lustige, warum nennt man einen Wolf Shampoo-Wölfchen? Das lag daran, dass ein Spaziergänger ein kleines Wolfsmädchen, also einen weiblichen kleinen Wolf gefunden hat. Und er hat ihn für einen Hundewelpen gehalten. Und dann hat er ihn mit nach Hause genommen, hat ihn gebadet und hat ihn dann zum Tierarzt gebracht, um festzustellen, ob der irgendwie krank ist. Und der Tierarzt hat ihm gesagt, das ist kein Hund, das ist ein Wolf. Dann hat ihn eben diesen Irrtum aufgeklärt, hat dann die Behörden eingeschaltet und der Welpe wurde dann wieder im Wald unweit der Fundstelle ausgesetzt. Wir haben also dann ein paar Monate später von einem Forstarbeiter mitgeteilt bekommen, dass er gesehen hat, dass dieses kleine Wölfchen, diese kleine Wölfdame erschlagen worden ist. Dafür haben wir selber keine Beweise, aber das war jemand, der das sehr, sehr glaubwürdig.
Es ist eine Geschichte, die mich absolut fassungslos macht, ganz ehrlich. Also ein Wolfswelpen zu erschlagen, da gehört schon wirklich eine Menge Kaltherzigkeit dazu, oder?
Das ist so.
Aber was ich auch bemerkenswert finde, ist natürlich, dass der Tierarzt sofort erkannt hat, dass das ein Wolfswelpe war. Wenn ich so einen Husky-Welpen vor mir habe oder so einen Wolfhund-Welpen und einen Wolf, da fällt mir die Unterscheidung schwer.
Ja, für Laien ist das vielleicht nicht so einfach. Teilweise werden Wolfswelpen ja auch mit Füchsen verwechselt. Ja, das heißt, Wir hatten hier in der Wildtierhilfe Lüneburger Heide auch schon, dass ein Fuchswelpe abgegeben wurde, der sich dann als Wolf herausgestellt hat.
Dann gab es ja noch im Wurf 2020 einen Holländer. Der hat den Namen bekommen, kann man ahnen, ne? Weil der irgendwie sicherlich irgendwo in die Richtung Benelux abgewandert ist.
Genau, GW2089M ist später in Holland und in Belgien nachgewiesen worden. Deswegen hat er den Namen der Holländer bekommen. Dann gab es im Wurf 2021 neben dem Shampoo-Wölfchen eben auch noch GW2596M, also ein männlicher Wolf. Und der hat die Bezeichnung Mochte Schafe bekommen. Das ist also der einzige Welpe, der außerhalb des Schermbacher Territoriums durch Nutztierrisse aufgefallen ist. Dafür gab es Nachweise in Coesfeld, Aurich, Bremen und Kloppenburg. Und in diesem Zusammenhang können wir gleich mit der Theorie aufräumen, dass eben eine intelligente Wölfin ihren Jungen lernt, Zäune zu überwinden, das heißt, die zu überspringen. weil es gibt, wir haben das auch beim Lahnhof nochmal nachgefragt, eben nur bei diesem einen Wurf aus 2021, GB2596M, der war auch in der Lage, Zäune zu überwinden. Bei keinem anderen haben wir dort entsprechende Nachweise gehabt. Das heißt also, es ist eine Mehr, dass Eltern ihren Jungen beibringen, Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden. Und das hat man ja auch immer in unserer Region gesagt, Gloria muss weg, damit sie ihren Jungen eben diese Fähigkeiten nicht noch weiter überträgt. Und das ist natürlich eben auch ein ganz wichtiges Element, dass man mit dieser Theorie dann hier auch mal aufräumen kann. Wir haben noch aus einem weiteren Wurf GB3045M aus 2022. Der ist auf der A31 bei Kirchhellen, also direkt in unsere Region, überfahren worden. Und es gibt einen weiteren Wurf aus 2023, den nennen wir aktueller Babysitter, GW402M. Da gibt es einen Nachweis durch einen Losungshund im Juni 2024. Das heißt also, der ist dort im zweiten Jahr noch da gewesen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, Wölfe bleiben ein oder zwei Jahre noch im Rudel und müssen sich dann selbstständig machen. Und dieser Wolf war eben jemand, der noch als Babysitter für die jungen Welpen ausgeholfen.
Unterstützung für die Mutter, genau.
Genau. Der ist aber vermutlich jetzt auch abgewandert.
Okay.
Ja, Martin, Insider der Szenerie vor Ort warten schon auf die freilaufende Ziege im Hüngser Wald. Das war ja im November 22. Ich selbst war ja auch da vor Ort. Da sind ja wirklich traumhafte Habitate, Biotope. Ich habe da Farne gesehen, Meter hoch. Was hat es aber mit der freilaufenden Ziege auf sich? Wer hat die denn gefunden und was ist im weiteren Verlauf da passiert?
Ja, was ganz Außergewöhnliches, es war also ein NABU-Mitglied von Bottrop, der ist auf dem Spaziergang gewesen und hat dann an einem frühen Sonntagmorgen mitten im Hüngser Wald, richtig tief im Wald, eine Ziege gefunden. Und er hat dabei festgestellt, dass diese Ziege eben nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Ohrmarken hatten. Und bei dem Versuch, sie einzufangen, ist das Tier geflüchtet. Die Polizei und das zuständige Forstamt wurde informiert. Und man sagte zu, dass man den Besitzer verständigen würde. Eben ungewöhnlich, keine Ohrmarken. Die Frage ist, es war ja jetzt keine Babyziege, sondern es war bereits eine ausgewachsene Ziege. Warum die in dem Bereich dort aufgelaufen ist? Weil wenn sie jemandem gehört hätte, hätte sie ja eine Ohrmarke gehabt. Deswegen ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man die dort bewusst ausgesetzt hat, eben um damit Wölfe anzulocken. Und da verweise ich mal auf § 45a Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Da steht drin, dass Füttern und Anlocken mit Füttern von wildlebenden Exemplaren der Art Wolf, Canis lupus, ist verboten. Mhm. Diese verbotene Anfütterung ist natürlich immer auch ein Indikator dafür, dass man versuchen wollte, eben darzustellen, dass der Wolf in der Region aktiv ist. Mhm. Und diese verbotene Anfütterung ist eben mitten im Kerngebiet des Wolfsterritoriums. 500 Meter von der Stelle, wo man Anfang 2021 auch bereits Wildtierabfälle, auch von Schwarzwild, gefunden hat.
Wahnsinn.
Mhm. Und ich sage jetzt mal, ein Schelm ist, wer dabei Böses denkt.
Ja, in Treuenbrietzen haben wir ja auch Wildschwein, also Schwarzwildreste gefunden und Rehwildreste im Jagdgebiet. Das war ja auch irgendwie, ging ja in die gleiche Richtung.
Genau, und da könnte natürlich die Geschichte mit der Ziege auch hineinpassen. Ja. Gleichwohl, klar, für unsere Zuhörer, wer in der Landwirtschaft schon mitgearbeitet hat, wenn Ziegen ihre Ohrmarken kriegen, wenn die gewechselt werden, kann es durchaus schon mal passieren. Das muss man fairerweise sagen, dass auch ein Tier ausbüchsen kann. Aber wenn ein Tier ausbüchst, entfernt es sich eigentlich nicht von der Herde, bleibt in der Nähe und versucht auch immer wieder in die Herde zurückzukommen. Und wenn die da frei gelaufen ist, nicht nachgesucht wurde von ihrem Besitzer, weist das genau auf das hin, was Martin gerade beschrieben hat. gegeben hat.
Ja, wir sind jetzt im Jahr 2022. Das heißt, Gloria ist jetzt schon 4 Jahre in ihrem Territorium. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie haben sich die Weidetierhalter, die Hobbyhalter unterdessen auf die neue Situation mit Wölfen vor der Haustür eingestellt? Welche Beispiele gibt es? Ist da viel passiert und haben sich die Zäune jetzt auch mal verbessert im Laufe der Jahre?
Also die Frage, Martin, die stellen wir ja vor allen Dingen, weil auch hier in Niedersachsen eben es vor allen Dingen die Hobby-Schafhalter und überhaupt Hobby-Weidetierhalter und die Halter im Nebenerwerb die meisten Probleme machen. Ist es bei euch auch so?
Das ist bei uns absolut der Fall. Wir haben also bei uns auch nur ganz wenige Profi-Züchter von Schafen. Das sind also hauptsächlich Hobbytierhalter. Und wir müssen sagen, die sind auffallend inaktiv geblieben. Mhm. Und das hat uns ja auch ganz häufig wütend gemacht. Mhm. Und das hat am Ende, dazu kommen wir ja noch mal, auch bei dem Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes in Düsseldorf eine große Rolle gespielt. Also wir haben nach wie vor um die 70-80% schlechte Zäunungen.
Wahnsinn.
Und da gibt es, ich sage jetzt mal, auch in meiner Region, in Rasfeld, das liegt direkt an Schermbeck, da wird dann, wenn dort Risse da sind, mitgeteilt, ja, aber ich habe doch das Licht im Stall angelassen und trotzdem sind die ganz in der Nähe, die Wölfe ganz in die Nähe des Stalles gekommen oder die Wölfe sind direkt an den Hof gekommen. Wie kann das? Die haben die Scheu vor den Menschen verloren. Man muss da einfach sehr deutlich sagen, Wölfe sind nachtaktiv. Wenn Menschen eben dort nicht in der Gegend sind, dann haben sie auch keine Angst, eben an menschliche Behausungen vorbeizulaufen. Das kennen wir bei anderen Tieren ja auch. Wir wissen das von Waschbären, wir wissen das von Mardern, wir wissen das von Füchsen. Und das ist beim Wolf nicht anders. Das heißt also, man muss den Herdenschutz so betreiben, dass eben die Wölfe des Nachts Schafe nicht als Futter erkennen.
Richtig.
Und das kann ich dadurch machen, indem ich vernünftige Elektrozäune setze, die natürlich möglichst den vorbildlichen mindestens 1,20 Meter Schutz haben. Die müssen mit 4000 Volt entsprechend elektrifiziert werden. Die müssen Untergrabungsschutz haben. Und was natürlich noch cooler ist, ist, wenn ich dann auch noch die Herdenschutzhunde dort mit dabei habe. Und wenn ich Hobbytierhalter bin und sage mir, das ist mir alles viel zu aufwendig, ich komme da einfach auch mal auf einen sachlichen Begriff aus der Rechtsordnung, Eigentum verpflichtet auch. Das bedeutet, dann muss ich halt dort Einstallungsmöglichkeiten schaffen. Und ja, das ist ganz eindeutig so, dass die hauptsächlichen Rissereignisse bei den Hobbytierhaltern da sind. Und ich will da nochmal sagen, der mangelnde Herdenschutz, der seit Gloris Ankunft am Niederrhein das Grundproblem ist, hat die Profi-Schafhalter dazu veranlasst, eben dort entsprechende Maßnahmen zu machen. Mhm. Und diese Profi-Schafhalter haben seit Jahren keine Risse mehr. Mhm. Und ich habe heute Nachmittag noch mit jemandem aus meiner Region gesprochen und habe ihn gefragt, wie das denn bei ihm ist. Und er hat mir gesagt, ich habe seit 2018 keine Risse mehr. Mhm. Und das liegt daran, wenn ich weiß, dass Wölfe in der Nähe ist, dann passe ich einfach auch besser auf. Er hat 90 Zentimeter Zäune, die natürlich elektrifiziert sind. Aber er sagt, ich habe keine Probleme mehr. Da will ich auch nochmal sagen, ich habe ihn gefragt, dürfe ich denn seinen Namen nennen? Und da hat er mir nochmal sehr deutlich gesagt, nein, er möchte natürlich dort keine weitere Diskussion auch unter den Schafhaltern haben. Ne? Weil eigentlich müsste, und das versuchen wir ja mit den Landwirten auch immer hinzubekommen, die schwarzen Schafe, die letztendlich den schlechten Herdenschutz betreiben oder gar keinen, die müssten an den Pranger gestellt werden. Und denen müsste man deutlich machen, ihr müsst daran was ändern. Und ihr macht für uns alle Probleme. Und da müssen wir eben auch sagen, es gibt natürlich auch, das passiert immer mal in den Betrieben auch, dass dort irgendwo ein Loch war, wo was passiert werden kann. Also niemand ist komplett dagegen gefeit, dass er alles perfekt macht. Mhm. Von daher sind wahrscheinlich diese Dinge dann eben darauf auch zurückzuführen.
Martin, was mich interessieren würde, viele Landwirte sagen ja, dass sie jetzt die Weidetierhaltung aufgeben. Und der Wolf wird ja auch dafür verantwortlich gemacht, dass bereits sehr viele Weidetierhalter aufgegeben haben. Wie hat sich das denn bei euch in der Region in den letzten Jahren entwickelt?
Das kann man eben nicht feststellen, sondern wenn wir uns die Zahlen angucken, dann ist es so, dass die Schafhalterzahlen am Niederrhein eben nicht so zusammengebrochen sind, sondern 2014 gab es mit über 100 Tieren 12 Betriebe und 2024 14. Die Zahlen haben wir also von der Landwirtschaftskammer. Und wenn wir uns die Zahlen dabei angucken, 2014 gab es 4.877 Schafe und in 2024 7.207 Schafe. Das heißt also, die Zahlen haben sich nicht ganz, aber nahezu verdoppelt. Das ist eben auch bei den Hobbytierhaltern so. Wir haben 288 Betriebe gehabt im Jahr 2014 und wir haben im Jahr 2024 284. Das heißt also, die ist absolut stabil. Die Tierzahlen haben sich von 12.254 auf 1.286 erhöht. Das heißt also, das, was behauptet wird, dass Schafhalter hier verstärkt aufgeben und die Schafzucht hier sehr stark in Gefahr gerät durch Gloria und ihre Rudel, das kann man überhaupt nicht bestätigen. Und ich will auch nochmal sagen, dass Schafhalter ein Problem haben. Thomas, das kannst du sicherlich bestätigen. Das ist so, aber das hat völlig andere Gründe, weil Menschen tragen heute ganz selten Wolle. Sie haben weder Wollsocken noch haben die Wollpullover, so wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Und die Wolle wird teilweise sogar verbrannt, weil man sie einfach nicht mehr nutzen kann, weil Schafe müssen regelmäßig geschert werden. Die Schafhalter werden die Wolle gar nicht mehr los. Und das ist natürlich schon eine absurde Situation. Die Schafhaltung hat natürlich vom Grundsatz her relativ hohe Kosten über Transporte, die dort gemacht werden müssen. Und es gibt einen relativ geringen Ertrag. Und die meisten Betriebe, die sich über Wasser halten, machen im Rahmen des Naturschutzes Projekte, in denen beispielsweise Heideflächen und Deichflächen eben abgefressen werden. Das ist natürlich für uns als Naturschützer auch sehr wichtig. Deswegen will ich auch hier bei dem Wolfs-Podcast nochmal mit der Mehr aufräumen, dass es Naturschützern egal ist, ob Schafe gefressen werden. Nein, das ist uns nicht egal. Wir brauchen Schafe unbedingt in unserer Region für den Naturschutz. Und deswegen ist nochmal die Aufforderung an alle Schafhalter, macht vernünftigen Herdenschutz, dann wird es dort in dem Bereich eben deutlich weniger Zugriffe geben. Der Wolf kann natürlich im Einzelfall ein Problem sein, aber wenn, dann ist es höchstens der Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen bringt.
Ja, Martin, du hast es klar gemacht. Also Herdenschutz ist eigentlich kein Hexenwerk. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer zu Hause jetzt gerade wieder verzweifeln, weil wir hören immer, dass man seine Tiere liebt und viele Tiere sind mit der Flasche aufgezogen worden. Und trotzdem ist es eben bei euch, wie auch überall in Deutschland, in der Hobbyhaltung so, dass eben Tierhaltung mit den geringen möglichsten Aufwand betrieben wird. Und die Umstellung, dass man mehr für seine Tiere machen muss, du hast das auch schon gesagt, Verantwortung übernehmen muss, das ist ein wirklich unglaublich langer, schleppender Prozess, der für uns alle nicht nachvollziehbar ist. Wenn du Tiere hast, wenn du sie wirklich liebst, dann musst du dich auch um sie kümmern, egal was da kommt, Klimawandel, Starkregen, also Wetter, Ereignisse und nicht zuletzt eben auch der Wolf. Du bist dazu aufgerufen, mehr für deine Tiere zu tun. Spannend ist es vielleicht noch zu wissen, wie sich die Risszahlen entwickelt haben mit dem Bruderrüden Gewi 1587. Wie ist es da weitergegangen?
Ja, interessanterweise ist es so, dass die Wolfsrisse absolut stabil geblieben sind. In den ersten Jahren, als Glory alleine war, waren die Risszahlen auch bei den Nutztieren eben nur auf Gloria zurückzuführen. Und in den Jahren 2021 und 2022 haben sich die Risszahlen eben verteilt auf Gloria und den Rüden. Das heißt also, sie haben eine perfekte Arbeitsteilung gemacht. Die Risszahlen sind eben nicht weiter nach oben gegangen, sondern die haben sich auf Gloria und den Rüden verteilt. Ich sage das jetzt mal ganz konkret. Also 2018, 2019 und 2020 gab es jeweils 18 Wolfsrisse, 2021 und 2022 auch, die in den ersten Jahren waren alle Risse 18, 19 und 20 auf Gloria zurückzuführen. 2021 waren noch 6 Risse auf Gloria zurückzuführen und 5 auf den Rüden. Und 2022 9 bei Gloria und 4 für andere Wölfe aus dem Schermbecker Wolfsgebiet. Das heißt also, die Wolfsrisse sind immer nur dann passiert, wenn hohe Nahrungsnotwendigkeit da war.
Martin, wir gehen mal ins Jahr 2021. Da kam es ja dann zu den ersten Rechtsstreits mit sehr folgenden wegweisenden Urteilen, nicht zuletzt aus Düsseldorf. Kannst du uns da was zu erzählen?
Ja, wir haben dort einen Schäfer im Nebenerwerb gehabt, der hatte sich schon lange darüber geärgert, dass Gloria in dem Bereich tätig war und für Nutztierrisse gesorgt hat. Und der hat dann den Klageweg gesucht und wollte eben erreichen, dass Gloria geschossen werden kann. Die Klage wurde aber am 6. Mai 2021 vom Verwaltungsgericht in Düsseldorf abgewiesen. In dem Urteil steht drin, in einem Wolfsterritorium wird ein 100%iger Schutz von Wolfsübergriffen nicht zu erreichen sein. Das insgesamt 5-malige Überwinden des von der Dokumentationsstelle für den Wolf und vom Bundesamt für Naturschutz empfohlenen Herdenschutz in Gestalt von 1,20 Meter hohen Elektrozäunen innerhalb eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren genügt nach Annahme des Gerichtes nicht zur Annahme, dass dieses Verhalten als ein vom üblichen Beuteschema eines Wolfes abweichendes, erlerntes und gefestigtes Jagdverhalten anzusehen ist. Solange zahlreiche Übergriffe dokumentiert werden, in denen ein Mindestmaß an wolfsabweisendem Schutz nicht gegeben war. Das ist also, das Verwaltungsgericht sagt sehr deutlich, zum einen, es müssen dort gute Herdenschutzmaßnahmen gemacht werden. Und wenn es in der Umgebung eben noch viele Bereiche gibt, die den Mindeststandard nicht haben, dann ist das ein wichtiger Grund dafür, keine Abschussgenehmigung zu erteilen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das einfach auch mal feststellt, dass die Verantwortung in der Region liegt, den Herdenschutz dort entsprechend zu betreiben. Richtig. Es gab ja dann 2024 dann auch noch das Berufungsurteil des Oberverwaltungsgerichtes in Münster. Die hat die Ablehnung des Abschusses bestätigt. Die hat das etwas anders konnotiert. Die hat nämlich gesagt, dass der Kreis nicht dargelegt hat, dass Gloria ein problematisches, auf geschützte Weidetiere ausgerichtetes Jagdverhalten zeigt. Schließlich läge es auf der Hand, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Wolfspopulation im Westmünsterland durch den Abschuss von Gloria verschlechtert, weil dadurch der Umfang der Population um ein Drittel reduziert wird und zudem Gloria das einzige fortpflanzungsfähige Weibchen ist. Mhm. Und der Abschuss von Gloria bedingt einen endgültigen artenschutzrechtlichen Schaden, der auch nicht ohne weiteres kompensierbar wäre. Der auf der anderen Seite berücksichtigte landwirtschaftliche Schaden in Gestalt gerissener Weidetiere würde dagegen aufgrund bestehender Entschädigungsregelungen für Nutztierhalter kompensiert. Die damit einhergehende Belastung der Steuerzahler erscheint dazu vergleichsweise marginal. Mhm. Also das war eine Ohrfeige letztendlich eben auch für den Kreis Wesel, der dort gegen das Urteil Beschwerde eingelegt hat, weil man einfach sagen muss, Gloria und das Rudel insgesamt haben 1-2% Weidetiere gerissen und die auch noch zu großen Teilen ungeschützt waren. Dann finde ich, kann sich eine Gesellschaft nicht erlauben, dann zu sagen, wir greifen so stark in die Natur ein, dass ich dann diese Tiere töte.
Dann lass uns jetzt wieder zurück zu unserer Wolfsfamilie kommen und in den Sommer 2023 schauen. Das tun wir deshalb, weil sich da für die Familie Elementares geändert hat.
Ja, wir haben dort wieder verschollene Wölfe und verschollen klingt so nett, ist irgendwie weg. Wir müssen ganz klar davon ausgehen, verschollene Wölfe sind geschossene Wölfe. Ich hatte das ganz am Anfang schon mal gesagt, Wölfe lassen sich nicht scheiden, die bleiben bei ihrer Familie und dann, wenn Welpen und Jungwölfe da sind, bleibt der Wolf in dem Bereich. Das heißt also, wir können dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Wölfe geschossen worden sind.
Das heißt also, Gloria hat ihren Partner verloren.
Die hat ihren Partner verloren. Das heißt also, wir haben eine eine Wölfin, eine Wolfsfähe, die dort in großer Not da ist und die als gute Mutter natürlich dafür sorgen will, dass ihre Jungen überleben und eben nicht den Hungertod sterben.
Wie viele Wölfe sind denn bis jetzt gestorben im Schermbecker Territorium?
Also wir haben, das wissen wir nicht hundertprozentig, aber wir wissen von 4 verschollenen Wölfen. Also
Donnerwetter.
Drei Rüden insgesamt und eine Fähe. Und das Schlimme daran ist, das finde ich ja das Absurde auch, letztendlich haben diejenigen, die den Rüden abgeschossen haben, dafür gesorgt, dass Gloria aktiver geworden ist. Das heißt, wir müssen, um darauf nochmal zurückzukommen, wenn ich auf der Jagd bin und muss einem Reh hinterherlaufen, muss es erstmal zu Boden bringen und dann den Kilbis anbringen. Und das eben alleine, ohne dass mir jemand dabei hilft, dann ist es sehr viel schwieriger. Und dann ist natürlich die Situation da, dass ich dann Weidetiere habe. Ich habe bereits Erfahrungen in den vergangenen Jahren gemacht, dass es teilweise ganz leicht ist, über die Zäune drüber zu kommen. Und dann probiere ich das natürlich auch. Und ich nehme dann auch, selbst bei den Zäunen, die einigermaßen vernünftigen Herdenschutz haben, auch ein größeres Risiko. Mhm. Weil das Risiko, dort mich an den Herdenschutzmaßnahmen zu verletzen, ist dann geringer, als wenn ich das Risiko nehme, dass meine Jungen verhungern. Mhm. Und das ist einfach das System einer guten Mutter. Und deswegen müssen wir ganz klar sagen, die Wölfin Gloria ist sehr intelligent und sie ist eben eine ganz tolle Mutter, die ihre Jungen immer versorgt hat. Und jeder Eingriff in so eine Rudelstruktur sorgt dann dafür, dass dort eben Dinge passieren, die eigentlich niemand haben will. Ja. Deswegen nochmal, wie wir das schon mal gesagt haben, Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Und in diesen Lagen, wo der Rüde nicht mehr da ist, befindet sich das Rudel in einer absoluten Notlage. Mhm. Und eine alleinerziehende Fähe muss dann eben für ausreichend Nahrung sorgen. Ja. Das, dann passiert dort mehr.
Wenn 4 Wölfe verschwinden, Thomas, dann steckt doch da wirklich System hinter, oder?
Ja, natürlich. Schermbeck und Umgebung entwickelt sich damit auch zu einem Hotspot für illegale Bejagung. Das war ja gerade in der letzten Podcast-Folge unser Thema. Wir hier in Niedersachsen haben ähnliche Fälle zu beklagen. Es verschwinden ganze Rudel, das Rudel Werlte. Da gibt es kein Lebenszeichen mehr. Das gibt noch ein Rudel, was auch Herzlake, da gibt es überhaupt keine Nachweise mehr. Das Monitoring zeigt zwar noch an, angeblich Rudelnachweise mit 4 Welpen, aber wir haben keinerlei Lebenszeichen mehr. Und bei uns ist es so, Martin, dass das Monitoring auch nicht reagiert, nicht die Glocke schlägt. Wie ist es bei euch denn? Ihr habt ja auch ein Monitoring. Wie reagiert man denn auf das Verschollensein von Wölfen? Wie reagieren die, die für das Monitoring zuständig sind?
Ja, das ist bei uns sowieso ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben ein immer schlechteres Monitoring. Man hat also dort auch Menschen, die sich bisher im Umfeld des Naturschutzes mit Monitoring beschäftigt, bewusst eben rausgedrängt aus diesen Dingen. Und deshalb haben wir kaum noch ein vernünftiges Monitoring. Und ich weiß aus internen Jägerkreisen, mich hat also selber ein Jäger angerufen und hat mir gesagt, ich bin da nicht mehr einverstanden damit, wie das bei uns läuft. Es werden Wolfsvorkommen bewusst verschwiegen. Mhm. Das heißt also, wenn ich bewusst Wolfsvorkommen verschweige, eben keine Kotproben abliefere ans Lahnhof, dann hat das natürlich Gründe. Und jeder mag sich selber ausmalen, was das für Gründe sein werden.
Auch hier Parallelen zu Niedersachsen. Auch hier ist ein Rudel nicht gemeldet worden im Landkreis Stade. Dieses Rudel war ansässig, hatte sein Territorium wenige Kilometer vom Wohnsitz des Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes. Und die dortige Jägerschaft hat dieses Rudel nicht gemeldet. Wir mussten es quasi zwingen, dass dieses Rudel ins Monitoring aufgenommen wird. Das heißt, hier ist tatsächlich System, Sabine, das ist das, wo du ihr nachgehakt hast. Mhm. Ja, das ist wirklich traurig und ich glaube, das sind alles Punkte, die an die Öffentlichkeit müssen, die öffentlich angeklagt werden müssen.
Das tun wir. Ne? Wir unsere Pressemitteilungen kritisieren immer wieder das inaktive Monitoring. Also es gibt tatsächlich bisher in Nordrhein-Westfalen kein aktives Monitoring vom Lahnhof. Und ich will da nochmal mit Zahlen das Ganze hinterlegen. Also ich hatte ja gesagt, man hat zwei erfahrene Wolfsberater im Schermbeck durch die Tätigkeit der Tierhalter und der Jägerschaft, deren Tätigkeit sehr, sehr schwer gemacht und sie haben dann den Job hingeschmissen. Und seither soll die Jägerschaft soll dann die Nachweise liefern und die sind extrem wenig aussagekräftig. Mhm. Ich hinterlege das mal mit Zahlen. Wir haben also 2020 5 Aufnahmen von Wölfen über Fotofallen gehabt und 34 Urinproben. Im 2021 20 Aufnahmen auf Fotofallen und 18 Kot- und Urinproben. In 2022, da waren die beiden auch noch tätig, 8 Fotofallen und 23 Urinproben. In 2023 eine Aufnahme in der Fotofalle und 13 Kot- und Urinproben. Und in 2024 2 Aufnahmen in Fotofallen und 3 Kot- und Urinproben. Das heißt also, von 2022 sind die Kot- und Urinproben von 23 auf 3 zurückgegangen. Das heißt also, wir wissen im Prinzip, wenn man mal ganz ehrlich ist, kaum noch etwas über die dort vorkommenden Wölfe.
Zumal euer Monitoring ja anfangs, das haben wir ja besprochen, exzellent war, gerade bei euch in der Region. Ja, die Nachweise von Gloria, ihre ersten Schritte sind genauestens dokumentiert, die Ankunft ihres Bruders. Und danach hat das dann schlagartig aufgehört und hat sich geändert. Sehr zum Nachteil der Wölfe.
Ganz genau. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Also wir haben selber mit dem Umweltministerium dann auch gesprochen und man will jetzt daran arbeiten, dass das Monitoring wieder verbessert wird. Gut. Man will also die Voraussetzungen dort wieder schaffen, dass man dort bessere Zahlen liefern kann. Und ich glaube, das ist auch unbedingt notwendig, um einen Überblick darüber zu bekommen und dann eben auch die einzelnen Wechselwirkungen viel, viel besser zu beschreiben. Das ist sehr wichtig, dass das Land Nordrhein-Westfalen eben dafür auch Geld zur Verfügung stellt.
Martin, letztes Jahr kam ja dann ein neuer Rüde ins Spiel, der GW3616. Um wem handelt es sich da und wie lange konnte dieser nachgewiesen werden?
Also wir wissen nicht, woher der kommt. Also das Herkunftsrudel ist unbekannt. Der ist nachgewiesen worden 2023 durch eine Kotprobe. Von einem Wurf in 2023 ist GW3616M sicher der Vater und von dem Wurf von 2024 vermutlich auch. Mhm. Das Problem, was wir jetzt haben, auch dieser Rüde ist seit Juli nicht mehr nachgewiesen.
Wahnsinn.
Das heißt also, Gloria ist jetzt wieder alleine. Und wir haben in diesem Jahr eben auch festgestellt, dass sich die Risszahlen dadurch deutlich erhöht haben. Das ist natürlich wieder ein Punkt, der sehr, sehr eindeutig ist. Ich schieße den Rüden raus. Ich bringe die gute Wolfsmutter in Not. Mhm. Und dann habe ich plötzlich wieder erhöhte Risszahlen. Und das ist natürlich etwas, was am Ende diejenigen, die das zu vertreten haben, die Wilderer, das sind ja nicht tatsächlich die Jäger, die im normalen System arbeiten, auch selbst zu verantworten haben. Mhm. Das ist natürlich etwas, woran man unbedingt was ändern muss.
Man muss sagen, dass sich die Lage aus anderen Gründen in diesem Sommer auch noch verschärft hat bei euch im Territorium. Denn es wurden an einer Stelle mehrfach deutliche Hinweise auf eine illegale Anfütterung gefunden, schon wieder, also zum zweiten Mal. Das hatten wir ja schon mal. Was war da genau los und warum ist das so problematisch?
Ja, das Problem ist, wenn ich, also zum einen ist es nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten, eben das anzufüttern und ich sorge dann natürlich dafür, dass wenn ich anfüttere und das über einen gewissen Zeitraum mache und ich lasse es dann wegfallen, dann habe ich natürlich die Nahrungsgrundlage dort entzogen. Mhm. Und die Wölfe würden sich dann bei Anfütterung natürlich auf diese Anfütterung verlassen. Mhm. Das bedeutet, ich sorge dort für eine neue Konfliktsituation und dann kann das natürlich natürlich sehr schnell auch wieder dazu kommen, dass ich dann mir andere Alternativen suche. Und wir haben also dort gefunden einen Wildschweinschnädel, wir haben eine Wildtierdecke gefunden, wir haben dort gefunden, dass dort Gedärme gefunden worden sind und das immer an der ähnlichen Stelle, wo damals auch die Ziege gefunden worden ist, eben mitten im Wolfsgebiet. Und das ist natürlich fatal und sorgt genau zu den vorher beschriebenen Situationen.
Was ändert sich fast zeitgleich an den Rissen?
Ja, die Risszahlen haben sich eben deutlich erhöht, wenn wir uns mal das angucken. Also wir haben 18, 19, 20, 21 und 22 18 Wolfsrisse. Wir haben 2023 23 und 2024 34 gehabt. Das heißt also, wir haben fast doppelt so hohe Wolfsrisszahlen. Und die sind zum größten Teil auf Gloria zurückzuführen. Das heißt also, das verteidigt nochmal unsere Auffassung, dass Gloria durch den Verlust des Rüden in Not ist und dann ihr trainiertes Verhalten, Wolfszäune zu überwinden, hier wieder anwendet. Und wenn wir zurückgucken, Gloria hat ja das vorher nicht gemacht. Also die Wolfsrisse war in den Jahren bis 22 absolut stabil. Und das bedeutet, in Notsituationen wird das trainierte Verhalten eben dann auch wieder dazu verwandt, eben Nutztierrisse verstärkter zu nehmen, um eben die Not der Jungen zu beseitigen. Weil nochmal, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine gute Mutter lässt ihre Jungen nicht verhungern. Mhm. Und das ist einfach eigentlich ein tolles Verhalten, was sie an den Tag legt. Und das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen.
Ja, Martin, das ist wirklich erschreckend, wenn du das so erzählst. Also ich krieg wirklich, mir stehen die Haare zu Berge, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz dieser vielen Rissvorfälle hat sich der Herdenschutz ja immer noch nicht verbessert. Und wir wissen ja alle, Herdenschutz ist kein Hexenwerk. Und Herdenschutz wird ja auch gefördert. Kannst du uns vielleicht verraten, die Gelder, die da zur Verfügung stehen, werden die denn abgerufen? Gibt es überhaupt ein Interesse an Herdenschutz, trotz dieser ganzen Vorkommnisse, trotz dieser Vorfälle, trotz dieser erhöhten Rissvorfälle? Ich meine, wenn du Tierhalter bist, du bist in der Region, du weißt, dass deine Tiere wirklich in größter Gefahr sind. Und du tust nichts für den Herdenschutz. Was geht in diesen Menschen vor? Und wenn dann, werden den Gelder abgerufen oder nicht? Das ist die große Frage. Sind die Leute bereit, da etwas zu ändern? Oder geht es immer so weiter wie bisher?
Also es ist so, das macht mich genauso wütend wie dich, dass eben der Herdenschutz eben nicht ausreichend genutzt wird. Also die Fördermittel werden nur zu einem Drittel abgerufen. Das heißt also, es stehen dort 2 Millionen Euro zur Verfügung. Und ich kann ja mal die Zahlen vorlesen, die wir herausbekommen haben. 2021 waren es 1,5 Millionen, die zur Verfügung standen. Davon sind 885.000 Euro abgerufen worden. Also ungefähr die Hälfte. 2022 standen 2 Millionen zur Verfügung und da hat man 426.000 Euro abgerufen. Im Oktober 2023 standen wieder die 2 Millionen im Jahr zur Verfügung und da sind 591.000 Euro abgerufen worden. Das heißt also, die Möglichkeiten, die Halter haben, auch eben die Hobbytierhalter, werden nicht genutzt. Und ich bin vor ein paar Wochen noch wieder im Bereich Raswald und Schermbeck gewesen, habe mir das angeguckt und ich kann ganz eindeutig sagen, mindestens 2/3 dieser Schafhaltungen, die ich dort gesehen habe, hatten keinen vernünftigen Herdenschutz. Mhm. Und das ist für mich unerklärlich. Und ja. Ihr habt das ja in der Folge von Vicky Wolfs auch nochmal sehr deutlich gemacht.
Genau.
Die haben selber auch gesagt von Vicky Wolfs, die Schafhalter müssen auch wollen, dass der Herdenschutz funktioniert. Das heißt also, ich darf den nicht oberflächlich machen, sondern ich muss tatsächlich wollen, dass das funktioniert. Und das kann man, indem man eben auf alle Dinge achtet. Und das wird tatsächlich nicht getan. Und manche, deswegen habe ich ja eben das Beispiel mit, ich lasse das Licht im Stall an und dann kommt der Wolf nicht. Das ist einfach, man, ich sage es mal so, wie es ist, das ist Dummheit, ja, was dort zutage tritt. Ja. Die Menschen machen sich einfach keine Gedanken darüber und informieren sich nicht ausreichend, weil es gibt ja auch überall die Möglichkeit, sich zu informieren. Die Landwirtschaftskammer hat dort Berater zur Verfügung gestellt. Die kommen dorthin und sagen den Menschen, was sie machen müssen. Und sie tun es trotzdem nicht, ja, und lassen, und jetzt werde ich auch nochmal grob, lassen teilweise ihre Schafe einfach verrecken. Mhm. Und das ist nicht in Ordnung, dass man das weiter hinnimmt. Und ich finde, da muss es irgendwann auch Konsequenzen geben, weil am Ende sorgt es natürlich dafür, dass alle Schafhalter, die auch vernünftig schützen, in diese Problematik kommen, dass Schafe für Wölfe eine interessante Nahrung bleiben. Und das, ich muss im Prinzip die Wellenbewegung, die am Anfang dahin gekommen ist, dass ein Wolf gesagt hat, oh, ich habe bisher Rehe gefressen, aber Schafe sind auch ganz einfach, das probiere ich jetzt mal. Das muss ich wieder umkehren in der Richtung, dass ich dann sage, Schafe tun weh und ich will keine Schafe mehr, sondern ich beschäftige mich wieder mit der Aufgabe, die ich eigentlich in der Ökologie habe, nämlich Wildtiere zu reduzieren. Ja.
Gloria lebt, das ist momentan noch die Hauptsache. Das war ja lange Zeit auch irgendwie so ein bisschen auf der Kippe. Da wusste man nicht, irgendwie gibt es sie noch. Sieht man sie denn noch häufig oder ist sie eher jetzt ein bisschen heimlicher geworden aufgrund des Drucks, der auch auf ihr lastet?
Also ich weiß von Menschen, die dort unterwegs sind und sie ist tatsächlich deutlich heimlicher unterwegs. Also wir wissen, dass Gloria absolut vorsichtig und umsichtig agiert. Sie wird also kaum noch wahrgenommen. Auf den Fotofallen, wir dürfen ja in einigen Wäldern tatsächlich auch gar keine Fotofallen aufstellen. Wir bekommen also von den Besitzern des Waldes eben nicht die Erlaubnis, das zu tun. Und das zeigt natürlich, dass wir dadurch gar nicht die Möglichkeit haben, dort einen Überblick zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass die Jäger, die Fotofallen dort aufstellen, das auch haben. Und ich hatte das ja vorher schon gesagt. Ich weiß von Jägern intern, dass es diese Bilder gibt, dass auch Videos eben in der Jägerbewegung laufen, die zeigen, wo Gloria unterwegs ist. Aber wir wissen es kaum noch. Wir müssen dort also tatsächlich diese Informationen auch von anderer Seite bekommen, um das hinzubekommen.
Gloria agiert sehr umsichtig, sehr vorsichtig. Also man kann durchaus auch sagen, sehr clever, sehr smart. Und das, was sie leistet als Wölfin, als Mutter von Welpen. Also wenn wir Menschen so eine Leistung bringen, dann sagen wir oft, das ist unmenschlich, übermenschlich, was da geleistet wurde. Wie sagt man das bei Wölfen? Also kaum eine Wölfin oder überhaupt ein Wolf in Deutschland fasziniert so mit dieser Lebensleistung, die Gloria da vor Ort erbringen muss. Der Druck muss immens hoch sein. Allein das Nachstellen, du hast es ja angedeutet, von Wolfshassern, teils von Jagdholzübenden, von denen, die sie illegal bejagen wollen. Dann kommen Fotofreunde dazu. Also der Straßenverkehr vor Ort, die Zerschneidung der Landschaften, all den Aufgaben, denen die Wölfin sich da vor Ort stellen muss. Also sie ist, kann man das so sagen, und ohne in die Ecke von Wolfskuschlern gedrängt zu werden, sie ist für aus wölfischer Sicht eine Art Heldin für mich.
Ja, das würde ich genauso sehen. Sie ist perfekt in ihrem angepassten Verhalten und sie hat tatsächlich die Situation absolut adaptiert. Also ich sage jetzt mal, sie drückt die Ampel, wenn sie die Straße überquert, beziehungsweise hat den Blick nach links und rechts, sodass ihr dort nichts passiert. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und man muss ja auch sagen, sie kriegt ihre Jungen immer durch. Das heißt also, sie ist auch, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, eine perfekte Mutter. Und aus wölfischer Sicht wirklich eine Heldin in dem Bereich. Und trotzdem, und das will ich auch immer noch mal wieder sagen, sie hat sich nicht darauf konzentriert, Nutztiere hauptsächlich zu nehmen. Also wir haben ja als NABU auch gesagt, es kann natürlich immer mal eine Situation vorkommen, dass sich Wölfe so stark auf Nutztiere spezialisiert haben, dass sie vielleicht 50% oder 60% ihre Nahrung aus Nutzgerissen hätten, dann muss man darüber nachdenken, dass es, dass diese Wölfe dann auch entnommen werden können. Ich finde, da haben wir dann tatsächlich ein Verhältnis, was nicht mehr vernünftig ist. Aber bei Gloria liegt es bei 2%. Also nur in den Phasen, wo sie tatsächlich in Not ist, greift sie auf dieses letzte Mittel zurück. Und ich habe hier nochmal Zahlen von Gloria. Sie hat immer wieder ganz lange Phase ohne jeden Nutztierriss.
Okay.
2021 von Anfang März bis Ende August. 2022 von Ende Januar bis Mitte Juli. Von 2023 von Mitte März bis Anfang September.
Ohne Risse an Nutztieren.
Genau, und in 2024 eben auch, trotz des Verlustes des Rüden von Mitte April bis Mitte Juli. Mhm. Das heißt also, nur dann, wenn die Not extrem groß ist und sie befürchten muss, dass ihre Jungen verhungern, dann geht sie das Risiko ein, sich an Nutztieren zu vergreifen.
Martin, wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung zu Gloria?
Also die Bevölkerung, das haben wir ja schon häufiger gesagt, ist nach wie vor relativ positiv pro Gloria. Wir hören also immer wieder, wenn wir in dem Gebiet unterwegs sind, lass die Wölfin doch laufen, die macht doch nicht viel und die müssen besseren Herdenschutz betreiben, dann passiert dort auch nichts. Und ich höre ganz, ganz wenige, die Angst haben. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Mich hat vor 4 Wochen eine Leiterin einer Kita angerufen, die eben auch ganz häufig im Wald unterwegs ist. Und sie erzählte mir, dass in dem Revier eben festgestellt worden ist, dass dort auch der Wolf da ist. Das konnte man anhand eben von Urinproben feststellen. Und sie hat mich dann gefragt, was ich ihr denn raten würde. Und sie habe selber gar keine Angst davor, aber die Eltern würden dort natürlich zumindest nachfragen, hätten keine Panik gehabt, aber sie wollte da noch mal ein paar Informationen haben. Und wir haben die Sache besprochen. Ich habe ja auch gesagt, Wölfe sind nachtaktiv. In der Kita ist es sowieso so, dass die Kinder immer in Obhut sind. Das heißt also, sie müssen sich gar keine Sorgen machen. Ich habe ihr noch Materialien zugestellt. Sie hat sich bedankt und hat eben auch nochmal gesagt, dass sie weiterhin diese Wälder auch aufsuchen wird. Also selbst die Kita ist nicht negativ dem Wolf gegenüber, sondern halt nur dahingehend, dass sie sich absichert, damit sie von anderer Seite keinen Druck bekommt. Also von daher bleibt es dabei, die Bevölkerung bleibt zu 70% positiv gegenüber den Wölfen und auch zu Gloria. Und wir hören sowohl über Facebook als auch über E-Mails immer wieder, dass man unbedingt verhindern will, dass Gloria abgeschossen wird. Und es gab ja auch eine entsprechende Resolution und da haben sich alleine 40.000 Menschen gegen den Abschuss von Gloria ausgesprochen. Mhm. Das zeigt also eindeutig, dass die Mehrheit der Menschen überhaupt nicht dafür ist, dass dort ein Abschuss vorgeführt werden soll, sondern man ist absolut dagegen. Und wenn wir das mal so sehen, wenn wir andere Resolutionen haben, das war innerhalb von wenigen Tagen, hatte sich so eine Anzahl von Menschen dort dafür entschlossen, eben pro Gloria abzustimmen. Und das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Indiz dafür, dass die Bevölkerung eben weder große Angst vor Wölfen hat, noch es sich wünscht, dass dieses einzige Rudel, was wir hier am Niederrhein haben, eben abgeschossen
wird. Ja, vor allen Dingen scheint die Bevölkerung ja auch zu differenzieren zwischen dem, was sie in den Medien hört und dem, was die Realität ist. Und das ist ja schon mal gut. Das ist ja ein gutes Zeichen. Trotzdem schätzt ihr die Lage von Gloria als extrem gefährlich ein. Also die ist massiv in Gefahr, oder?
Das ist so, weil natürlich eben, ich sagte das schon, der Landrat hat an das Ministerium geschrieben. Man ist ja jetzt in verschiedenen Bereichen mit dem Schnellabschussverfahren beschäftigt. Glücklicherweise hat ja das Verwaltungsgericht in Leer vor wenigen Tagen noch wieder dieses Verfahren abgelehnt und hat dort ja sehr, sehr eindeutig auch nochmal dazu Stellung bezogen, dass eben die streng geschützte Tierart Wolf weiterhin Schutz genießen muss und das Schnellaufschlussverfahren eben aus Sicht des Gerichtes nicht das richtige Mittel ist. Das finden wir dann gut. Von daher gehen wir positiv in diese Situation, dass wir denken, dass diese Gerichtsentscheidung eben auch auf das Verwaltungsgericht in Düsseldorf Wirkung haben würde, käme es dazu. Also ich kann ganz definitiv sagen, es wird, wenn der Versuch unternommen wird, vom Land Nordrhein-Westfalen dort einen Schnellabschuss zu propagieren und auszuprobieren, auch wieder Klagen geben.
Wie wird es nun mit Gloria wirklich weitergehen? Die Gerüchteküche brodelt, von einem bereits bestellten Jäger soll die Rede sein. Was würde also passieren, wenn man sie entnimmt?
Ja, das wäre natürlich sehr fatal für die Jungwölfe jetzt. Die hätten keine Chance zu überleben, weil sie ja noch nicht in der Lage sind, selber ausreichend in der Lage zu sein, Wildtiere zu erbeuten. Das heißt also, sie würden tatsächlich elendig verhungern. Und ich finde, das kann tierschutzrechtlich auch nicht in Ordnung sein, wenn man auf diese Idee käme. Und wir haben natürlich leider Gottes auch die Situation, dass dort auch die Weidetierhalter immer noch nicht dran mitwirken. Und wir hören sogar manchmal Dinge, die sind unglaublich, dass eben bestimmte Tierhalter vergessen, nachts den Strom anzustellen. Und wir manchmal die Idee haben, das könnte bewusst passieren, man damit eben zeigen will, Gloria geht dort auch über die Zäune und vor der Rissaufnahme wird das dann wieder korrigiert. Oder manche Gerisse, gerade bei guten Zäunen, werden dann auch noch provoziert. In einem Fall hatte der Schäfer zwei NABU-Mitglieder gegenüber mitgeteilt, ich habe das Gefühl, da kommt bald noch was. Und einige Tage später gab es dann einen Waldriss auf der gleichen Weide. Das ist dann schon sehr, sehr praktisch. Oder einige Leute wollen natürlich unbedingt den Abschuss und die Wölfe würden daher in der Nähe einer strategisch passenden Weide mit gutem Zaun regelmäßig gefüttert. Hatten wir eben schon mal angedeutet. Mhm. Dann wird die Fütterung plötzlich ausgesetzt und dann können natürlich Rissserien entstehen, weil dort diese Nahrungsgrundlage entzogen wird. Mhm. Eine örtliche Bürgerinitiative, über die wir schon gesprochen haben, soll die Tierhalter regelrecht briefen, was man beim Lahnhof zu Protokoll geben soll. Und die Vertreter der Initiative sind immer vor dem Lahnhof auf der Weide und haben dann entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten.
Das ist im höchsten Maße empörend und schäbig. Und ich möchte auch noch mal an dieser Stelle sagen, das sind diejenigen, die sowas tun, was du gerade berichtest, wofür es ja hinreichend Belege gibt, das sei an dieser Stelle auch gesagt, das sind die, die dann in die nächstbeste Fernsehkamera sagen, sie lieben ihre Tiere und hassen deswegen den Wolf. Ne? Aber was ist denn jetzt an der Gerüchteküche dran? Ist dann da jetzt tatsächlich schon Aktivität in Sachen, dass man sie entnehmen will, illegal womöglich?
Also illegal, das wissen wir natürlich nur aus Hörensagen. Da gibt es natürlich keine Beweise dafür. Das, was ich ja schon angedeutet habe, ist, dass das Ministerium das Schnellabschlussverfahren prüft. Mhm. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Da müssen wir dann mal abwarten. Und da wissen wir natürlich auch, wenn da ein Gerichtsverfahren kommt, dass das noch nicht sicher durchgeführt werden kann. Mhm. Ich verweise da nochmal wieder auf das Gerichtsurteil in Oldenburg, die ja das Verfahren eben auch nochmal ganz klar abgelehnt haben. Ja. Von daher bin ich dort nicht unbedingt dafür. Ich habe nur noch eben noch mal einen bösen Kommentar, der in der Nachbarschaft die Runde macht. Ich hatte ja eben schon mal so ein paar wunderbare Vermutungen geäußert. Ich sage jetzt einfach mal, es ist doch schon immer wieder erstaunlich, dass Gloria durchs Wolfsgebiet läuft und an vielen leckeren Imbissschafen hinter maroden Zäunen vorbeiläuft und ausgerechnet bei den Gußen Zäunen dann einsteigt. Mhm. Also wir haben jetzt gesagt, 70, 80% der Zäune sind nicht gut und wir haben jetzt tatsächlich sogar ein Video, das aktuell vom Bahnhof geprüft wird, wo wir dann sehen, wo ein Wolf über den Zaun springt, der 1,40 Meter hoch sein soll. Und das ist doch schon sehr erstaunlich, weil Thomas hatte das ja im Vorwort schon mal gesagt, Wölfe sind Opportunisten, die machen sich nicht besonders viel Mühe. Das heißt also, da muss man ja fast schon den Eindruck haben, da muss im Vorfeld irgendwie was anderes stattgefunden haben. Und das ist für mich eben die potenzielle Anfütterung. Da muss man tatsächlich noch mal stärker gucken. Und da das Monitoring eben relativ schlecht ist und natürlich die Interessenten, und dazu gehören sicherlich auch Menschen in der Jägerschaft, die den Wolfen dort immer noch als Beutekonkurrenten sehen. Nahrungskonkurrent wäre natürlich wirklich absurd als Bezeichnung, aber dass die das nicht unbedingt dann melden. Das heißt also, es gibt eine ganze Menge an aktuellen Dingen. Und der Landrat in Wesel hat sicherlich diese Argumentation, dass man ihn unbedingt abschießen will, nochmal befeuert.
Mhm. Für diese Podcast-Folge wird auf jeden Fall Diskussionen nachziehen, ja. Auch wenn hier die Rede davon ist, dass Risse provoziert werden, dann wird die Gegenseite sagen, wir kennen keinen Weidetierhalter, der seine Tiere opfert. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, der Tod gehört in der Weidetierhaltung dazu. Jedes Jahr scheiden so und so viele Tiere in jeder Weidehaltung aus. Die einen können nicht mehr kauen, die anderen haben kaputte Knie, die sind also zu alt, um mit auf die Koppel zu gehen. Das heißt, der Abdecker ist jedes Jahr auch immer bei den Betrieben. Und nur um mal darauf hinzuweisen, dass auch da Möglichkeiten bestehen, auch für illegale, also nicht für illegale, aber eben für gezielte Anfütterungen, dass Tiere da durchaus auch auf die Weide gestellt werden und keinen Schutz haben, um den politischen Druck zu erhöhen.
Ja, na klar.
Das ist so. Ja, das glaube ich auch. Und das, was ich dabei so schlimm finde, ist, dass eben auch, das hatten Sie ja in der letzten Podcast-Folge auch nochmal gesagt, dass auch die Parteien da sich in den Schlagschatten stellen und eben auch den Abschuss immer wieder fordern. Und es gibt ja überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das was nutzt. Mhm. Also ich sage selber auch immer in Diskussionen, wenn wir einen Wolf abschießen, steht der nächste Wolf schon in der Tür.
Ja, das stimmt.
Das heißt also, es macht überhaupt keinen Sinn, einen Abschuss zu machen, sondern es ist nur eine Verschiebung der Problematik. Ich muss es hinkriegen, dass ich das über andere Maßnahmen, nämlich über vernünftigen Herdenschutz hinbekomme, dass Weidetiere nicht mehr als sinnvolle Beute angesehen werden.
Ich hoffe wirklich, dass ganz, ganz viele Menschen, auch Entscheider, auch Leute bei Gericht und Menschen aus der Bevölkerung, Weidetierhaltende und wer auch immer, diese Podcast-Folge, die ist jetzt sehr lang geworden, ne? Dass sie aber gehört wird und wirklich bis ins Detail gehört wird, um dieses komplexe Problem und aber auch dieses faszinierende Leben von Gloria zu verstehen, wirklich zu verstehen. Ne? Apropos, ganz kurz noch, kurz vor Toreschluss für diese Podcast-Folge. Martin, wie ist es denn um die Wolfspopulation im Land NRW bestellt?
Ja, die das Land NRW hat langsam mehr Tiere. Das Rudel von Gloria ist das einzige, was rein westfälisch ist. Es gibt also noch eines in der Eifel. Da sind wir also im Bereich von Rheinland-Pfalz mit dabei. Es gibt eins in Leuscheid und halt unser Rudel. Das heißt also, die idealen Wolfsgebiete, das haben wir ja auch immer wieder gesagt, werden besetzt. Und das ist, es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle idealen Wolfsgebiete besetzt werden. Wir sehen das in Brandenburg, wir sehen das in Sachsen und dann werden auch die Zahlen nicht mehr ansteigen. Das heißt also, wir haben hier noch sehr viel Auffüllpotenzial und ich sag mal die Worte, die mir heute Nachmittag ein Schafhalter nochmal gesagt hat, wir müssen uns an den Wolf gewöhnen. Das heißt also, der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und wir müssen alles dafür tun, dass unsere Weidetiere vernünftig geschützt werden, sodass diese nicht mehr als Beutespektrum wahrgenommen werden.
Halt schön,
dafür sind wir alle mit dabei.
Wäre halt schön, die Schäfer sagen das auch mal laut und öffentlich und nicht immer nur hinter vorgehaltener Hand, ne, den kleinen Kreis.
Also ich möchte auch gerne noch ein Schlusswort sagen. Also ich möchte, dass den Hörern heute auch klar geworden ist, dass es auch in Schermbeck und Hünxe und überhaupt im Territorium um Gloria herum letztendlich um die Verteidigung der eigenen Komfortzone geht bei den Weidetierhaltern vor Ort. Es geht weiterhin um Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand daran. Also das will man verteidigen und Gloria hat es teilweise eben so leicht gehabt und ist konditioniert worden auf Weidetiere, weil vor Ort fehlende Verantwortung da ist. Martin hat das klar reflektiert. Teilweise Fahrlässigkeit, teilweise Bequemlichkeit, Leichtsinnigkeit spielt oft eine Rolle. Die Sorge und Achtlosigkeit, die da überall vorhanden ist und teilweise eben auch die fehlende Expertise. Es geht eben auch darum, dass kein Wille da ist, etwas zu ändern, ja, umzudenken, sich mit der Zeit zu gehen, weiterzuentwickeln, dazuzulernen. Das sind alles ganz wichtige Attribute, die auch ein Weidetierhalter als Aufgabe vor sich hat. Und natürlich ist das auch eine Herausforderung, aber wir alle wissen, das ist kein Hexenwerk. Und diese dramatische Entwicklung, die wir da vor Ort haben, ist vor allen Dingen, wird dadurch provoziert. Ja, für an dich, lieber Martin Frenk, ganz viel Respekt und Anerkennung für dich, für deine Mitstreiter da vor Ort, für eure Arbeit. Ich kann nur sagen, Hut ab, auch, dass ihr die Nerven die ganze Zeit behalten habt, die Ruhe habt, die Sachlichkeit, ja, die Souveränität, die euch auszeichnet, da vor Ort in, ja, sagen wir es, Hexenkessel zu bestehen. Ganz herzlichen Dank hier von mir an dieser Stelle.
Ich schließe mich dem an. Also wirklich 1:1, schöner hätte man es nicht sagen können, Thomas. Danke.
Ja, ich danke euch auch, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, das Ganze hier nochmal zu reflektieren und wie gesagt, Gloria mal hier in den Fokus zu setzen und dort einfach mal an dem Beispiel Gloria zu zeigen, was sind die Probleme und was ist eigentlich die Bedeutung der Wölfe. Das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder klar machen. Wölfe gehören in unsere Landschaft auch. Sie brauchen keine Wildnis, sondern sie sind Teil auch unserer Kulturlandschaft und wir sind eben verpflichtet, uns an diese Wölfe zu gewöhnen und dort alles zu tun, dass eine Koexistenz zwischen Wölfen und den Kulturlandschaftsträgern möglich ist. Und dafür wollen wir unseren Beitrag leisten und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir in diesem Bereich tun können.
Und ich glaube, die wichtigste Message aus dieser Folge ist, Problemwölfe werden nicht geboren, sondern sie sind menschengemacht. Am Beispiel von Gloria, einer Wölfin vom Niederrhein. Also vielen, vielen Dank, lieber Martin, für eure großartige Arbeit, deine Kolleginnen und Kollegen, die mitgearbeitet haben, diese ganzen Daten, Fakten zusammenzutragen. Wir hoffen, dass es glimpflich ausgeht für Gloria, dass sie ihr Leben, das ja nun schon sehr lang ist und sie ist ja sehr alt für eine Wölfin, dass sie das in Würde irgendwann mal auf natürlichem Wege beenden kann. Ihre Lebensleistung ist unvergleichlich und ich habe Gänsehaut, wenn ich über sie nachdenke und ich bin dankbar für diese Folge und schicke ganz, ganz liebe Grüße zu dir, Thomas, raus und zu dir, Martin, nach Schermbeck. Tschüss.
Vielen Dank. Ja. Alles Gute für euch weiter.
Ciao, ciao.
Ciao.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.